NDR Info. Themen des Tages.
Der Krieg in Nahost, die gegenseitigen Angriffe von Israel und Iran, das geht unvermindert weiter und ist damit auch heute wieder das Thema. Und dabei gibt es im Moment eine große Frage. Treten die USA in diesen Krieg ein? Einschätzung dazu von einem USA-Experten. Und vor welchen innenpolitischen Problemen diese Frage dann auch US-Präsident Trump stellen? Dazu auch unser Kommentar aus Washington. Unser Korrespondent in Israel, der erinnert angesichts des Krieges zwischen Israel und Iran, aber auch an die weiterhin katastrophale Lage in Gaza. Er schildert uns gleich live, wie die Menschen sich dort im Moment fühlen. Außerdem beschäftigen wir uns in den Themen des Tages auch damit, warum der Prozess gegen einen Cabrio-Fahrer auf Rügen neu aufgerollt wird. Und dazu begrüßt Sie heute Abend Janine Albrecht. Hallo. Und aus Tel Aviv, da begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Er ist live mit uns verbunden und der natürlich das weitere Kriegsgeschehen im Blick hat. Aber Sie haben auch mit Menschenrechtsorganisationen über die Situation im Gazastreifen gesprochen. Was sagen die zur momentanen Situation dort, sowohl was die Palästinenser dort betrifft, aber ja auch die weiterhin dorthin verschleppten israelischen Geiseln?
Ja, das ist eine verzweifelte Lage und die hat zurzeit wenig Aufmerksamkeit, das kann man so sagen. Das sagen hier in Israel zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen, die sprechen zum Teil ziemlich deutlich von israelischen Kriegsverbrechen, die jetzt eben unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit weitgehend stattfinden. Und es gibt auch die Angehörigen der Geiseln, 53 sind ja noch im Gazastreifen, davon etwa 20 am Leben. Wir haben mit einer Mutter gesprochen und die hat uns gesagt, naja, das ist alles in Vergessenheit geraten, dieser Krieg in Gaza geht weiter. Das sind ja auch die Meldungen, die wir von dort bekommen. Und dieser Krieg bringt das Leben der Geiseln in Gefahr und behindert wirklich einen Deal, den es geben muss in den Augen der Angehörigen. Die sind total verzweifelt, weil sie eben auch wenig Aufmerksamkeit bekommen und weil das Anliegen der Geiseln, was die israelische Regierung ja immer im Blick hatte, total in den Hintergrund gerückt ist.
Ja, und in Israel, da kommen immer mehr iranische Raketen ja durch die Luftabwehr auch durch. Ein Krankenhaus wurde da auch heute getroffen. Was macht das auch mit den Menschen in Israel?
Ja, es gibt jetzt so eine Art von Routine im Unnormalen, wenn ich es mal so sagen will. Die Menschen gehen mehrfach täglich, Millionen Menschen in die Schutzräume und Bunker. Manche übernachten auch gleich dort, zum Beispiel in U-Bahn-Stationen oder in Parkhäusern, weil sie selber keinen richtigen ordentlichen Schutzraum haben. Das erwarten wir jetzt auch in der kommenden Nacht. Manchmal gibt es das auch tagsüber. Gerade vorhin gab es Alarm im Norden Israels. Da gab es wieder Treffer. Da müssen wieder Menschen sich in Sicherheit bringen. Was beunruhigt ist, dass es jetzt eine Meldung der israelischen Armee gibt, der Iran habe Streumunition eingesetzt. Das sind sozusagen kleinere Sprengsätze, die dann in einem großen Gebiet herunterfallen, die viel Personenschaden anrichten können, zwar nicht die große Sprengwirkung haben, aber doch gefährlich sind. Da gibt es Fotos, da gibt es die Aufforderung hier vom Heimatschutz, sich von den Sprengkörpern fernzuhalten, weil es da auch viele Blindgänger geben kann. Wenn diese Sprengwirkung, wenn das stimmt, dass sie wirklich über dicht besiedeltem Gebiet abgeworfen werden, dann wäre es ein Kriegsverbrechen.
Ja, und dann hat der israelische Verteidigungsminister Katz heute auch mit dem Tod vom obersten Führer Khamenei im Iran gesprochen. Will Israel jetzt also auch das Regime stürzen in Teheran?
Das scheint immer mehr so zu sein. Ja, Katz hat Khamenei mit Hitler verglichen, ganz direkt, und hat gesagt, naja, der darf nicht mehr existieren. Immer mehr gibt es Töne, die darauf hindeuten, dass eines der Kriegsziele Israels auch eben ein Regimewechsel ist im Iran. Da hat Netanyahu, der Premierminister, dazu gesagt, dazu braucht man natürlich auch die Leute im Iran. Die müssen auch aufstehen gegen den Unterdrücker. Aber das wird immer mehr zum Kriegsziel. Gleichzeitig ist natürlich das oberste Kriegsziel weiterhin die Zerstörung des Atomprogramms und die Zerstörung der Möglichkeit des Iran, ballistische Raketen auf Israel abzufeuern. Da gibt es heute wieder Berichte von der israelischen Armee. Da werden immer Bilder gezeigt. Mhm. Aber wir wissen natürlich aus dem Iran auch, dass die Zivilbevölkerung dort ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wird und hunderttausende Menschen vor den israelischen Angriffen fliehen.
Und soweit live aus Tel Aviv war das unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Und über die Lage im Iran, die ja auch gerade schon Herrn Christoph Kitzler angesprochen hat. Da berichten unsere Korrespondenten im Moment von Istanbul aus. Wobei sich das auch gerade sehr schwierig gestaltet, da das Internet im Iran seit gestern abgestellt ist. Was aus dem Land zu hören ist, das fasst Benjamin Weber zusammen.
Die mittlerweile 14. und 15. Phase der Operation Wahres Versprechen 3 kündigte die iranische Revolutionsgarde am Nachmittag an. So werden die Gegenschläge auf Israel bezeichnet, die der Iran seit Freitag ausführt. Mit Drohnen und Raketen habe der Iran eine massive nächste Welle auf Israel abgefeuert. Über Schäden ist bislang nichts bekannt. Zuvor hatte die Revolutionsgarde außerdem eine Evakuierungswarnung herausgegeben. Menschen, die sich in der Nähe des Atomreaktors Dimona im Süden des Landes befinden, sollten sich in Sicherheit bringen. Unterdessen hat Außenminister Araghchi in einem Interview mit dem Staatsfernsehen die für morgen geplanten Verhandlungen in Genf bestätigt. Der iranische Außenminister wird dort auf seine Amtskollegen aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland treffen, sowie auf EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas. Am Samstag soll Araghchi dann nach Istanbul reisen, um an einem Treffen der Organisation für islamische Zusammenarbeit teilzunehmen. Dort soll ebenfalls über den Krieg zwischen Israel und Iran beraten werden. Wie die Organisation NetBlocks berichtet, ist der Iran auch seit über 24 Stunden weiterhin vom globalen Internet abgeschottet.
Und in der Spitze des Mullah-Regimes in Teheran, da steht ein Mann, Ayatollah Ali Khamenei, dem Israel jetzt mit Tod gedroht hat. Da haben wir gerade drüber gesprochen mit unserem Korrespondenten. Und Khamenei ist nicht nur das geistliche Oberhaupt, sondern auch die politische Macht im Land. Isabel Gutowatsch erzählt uns, wer der Mann an der Spitze des Staates ist.
Alle Macht konzentriert sich auf ihn, Ayatollah Ali Khamenei. In religiösen, aber auch in politischen Fragen hat er das letzte Wort im Land und nicht der Präsident. Er ist geistliches Oberhaupt und damit auch oberster Führer. Und er beruft auch den Kommandeur der wichtigen Revolutionsgarde. Seit 36 Jahren ist Khamenei an der Spitze der Islamischen Republik und an ihm kommt niemand vorbei. Die Verfassung des Staates sei göttlich und werde durch die Hände dieser glorreichen Nation überleben. So Gott will, wird dieser Baum seine Wurzeln vertiefen und festigen. Und wer sich dem entgegenstellt, wird vor euren Augen zerstört werden. Mit Baum ist das Regime gemeint, das er mit ganzer Kraft zu erhalten versucht. 1939 in Maschad geboren, widmete er sich schon früh religiösen Studien. Sein Vorbild der frühere Ayatollah Ruhollah Khomeini. Wie sein Lehrer Khomeini schloss er sich dem Kampf gegen den Schah an. Mehrere Male musste er dafür ins Gefängnis. Dann die iranische Revolution 1979. Der Schah stürzt, das Ende der Monarchie ist der Anfang der Islamischen Republik. Unsere islamischen Brüder und Schwestern in der ganzen Welt sollen wissen, dass dieses Land ihnen gehört. Sie sollen es wissen, dass hier das realisiert worden ist, was sich jeder Muslim wünscht. Denn jeder Muslim sehnt sich nach der Herrschaft des Korans. Hier regieren der Koran und die Scharia. Seit einem Anschlag auf ihn im Juni 1981 kann er seinen rechten Arm nicht mehr bewegen. Dadurch und wegen seines hohen Alters wirkt er bei seinen Auftritten mitunter mild. Doch das täuscht, denn in Wahrheit hat er über die Jahrzehnte nicht an Schärfe verloren. Das zeigen zuletzt die Proteste im Land nach dem Tod von Jina Mahsa Amini. Diese werden blutig vom Regime niedergeschlagen. Hunderte starben, mehr als 30.000 Menschen wurden festgenommen. Stattdessen sieht Khamenei in den Protesten eine Verschwörung ausländischer Mächte. Die jahrelange Wirtschaftskrise im eigenen Land, die Armut der Menschen im Iran, spielt der 86-Jährige herunter. Er prophezeit dem Iran eine große Zukunft. Mitunter gibt es Schwierigkeiten. Menschen werden hoffnungslos stoßen auf unerwartete Phänomene. Aber die können überall auftreten. Die gab es auch schon in Zeiten des heiligen Propheten und davor. Regelmäßig richtet Khamenei Drohungen an die sogenannten Erzfeinde. Die US-Regierung beschimpft er als Clowns, nennt den Westen dumm und idiotisch, weil der vom Iran erwartet, sein Rüstungsprogramm zu begrenzen. Und so wurden am 13. Juni aus Erzfeinden Kriegsparteien. Nach den ersten Angriffen Israels droht der oberste Führer Israel: Das Leben wird für sie bitter werden, ohne Zweifel. Sie sollten nicht denken, dass sie zugeschlagen haben und es damit vorbei ist. Nein, sie haben angefangen und einen Krieg ausgelöst. Wir werden nicht zulassen, dass sie von dem großen Verbrechen, das sie begangen haben, ungestraft davonkommen. Inzwischen wird es einsam um Khamenei. Mehrere ranghohe Militärs, dazu sein außenpolitischer Chefberater, wurden von Israel beseitigt. Ebenso seine wichtigsten Verbündeten, wie zum Beispiel Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah. Der enge Freund Khameneis erstarb im vergangenen Jahr bei einem israelischen Angriff. Derzeit ist unklar, wo sich der Revolutionsführer selbst aufhält. In einem Bunker wird er vermutet, sicher ist das nicht. Dann ein Auftritt des 86-Jährigen, das erste Mal seit Kriegsbeginn. Eine Reaktion auf die Forderung des US-Präsidenten Donald Trump, bedingungslos zu kapitulieren. In einer Fernsehansprache erklärt er: Die iranische Nation lehnt einen aufgezwungenen Krieg genauso ab wie einen aufgezwungenen Frieden. Wann dieser Krieg enden wird und welche Folgen er für die iranische Führung haben könnte, ist nicht klar. Eines ist jedoch sicher, nach den Drohungen und dem Druck aus dem Westen wird die Luft um Revolutionsführer Khamenei immer dünner. Khameneis sogenannter Baum, sein Regime, er könnte entwurzelt werden.
Ja, und ob auch die USA bei dieser Entwurzelung mitmachen, das ist gerade die große Frage. US-Präsident Donald Trump hat dazu ja gestern das hier gesagt.
I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble.
Tja, ein typischer Trump, möchte man sagen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Niemand weiß, was ich tun werde. Was ich sagen kann, ist, der Iran steckt in großen Schwierigkeiten. So hat es Trump gestern ausgedrückt. Aber in so einer brenzligen Situation, wie wir sie gerade erleben, kann man über diesen Satz nicht lachen. Immerhin geht es darum, ob die USA in den Krieg zwischen Israel und Iran eintreten werden. Aber vielleicht weiß Trump ja selber gerade nicht, was er tun soll. Denn eigentlich ist er als Präsident angetreten, um die USA nicht wieder in einen internationalen Konflikt zu ziehen. Aber in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg heißt es, die USA bereiten sich auf einen möglichen Angriff auf den Iran in den kommenden Tagen vor. Und daher habe ich den USA-Experten Brandon Bourne von der Bertelsmann Stiftung gefragt, ob es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann die USA in diesen Krieg eintreten werden.
Donald Trump steht aktuell vor genau der Art außenpolitische Entscheidung, die er vermeiden wollte. Also ein mögliches militärisches Eingreifen im Nahen Osten. Also seit Jahren positioniert er sich als Präsident, der Kriege eigentlich beendet und nicht beginnt. Er betont immer wieder, dass unter seiner Führung kein neuer Krieg ausgebrochen sei und machte den Rückzug aus endlosen Kriegen zu einem zentralen Element seiner Politik. Die Lage ist angespannt, aber eröffnet auch eine strategische Chance. Also der Iran ist wirtschaftlich, militärisch angeschlagen, diplomatisch isoliert, innenpolitisch unter Druck. Und für Trump könnte dies der Moment sein, das iranische Atomproblem endgültig zu lösen. Natürlich auf der anderen Seite, innenpolitisch ist das überhaupt nicht beliebt.
Was denken Sie, überwiegt da gerade die Option, die Sie gerade geschildert haben, dass Trump die Möglichkeit hat, das iranische Atomprogramm, den Streit darüber endgültig zu beenden, oder aber eben auch die innenpolitischen Zwänge, sprich die MAGA-Bewegung, die ihm ja wahrscheinlich auch ziemlich im Nacken sitzen wird?
Für Trump ist das ein Thema seit 2017, als er die USA aus diesem JCPOA, aus dem Nukleardeal mit Iran, also abgezogen hat. Seitdem ist er mit dieser Frage beschäftigt. Also während seiner ersten Amtszeit, wie wir wissen, es kam auch zu, er war nicht völlig militärisch passiv. Und 2020 gab es auch den Fall mit General Soleimani, der die USA getötet hat. Und es kam auch zu großen Verlegungen von US-Soldaten in der Region. Damals gab es so eine eingeschränkte Militäraktion. Aber das Gefahr liegt darin, dass dieser Konflikt dann weiter eskaliert. Und natürlich innerhalb der USA, es gibt eine gewisse Müdigkeit mit Kriegen im Nahen Osten.
Sie sagen es ja gerade, im Nahen Osten, da sind auch sehr viele US-amerikanische Soldatinnen und Soldaten ja stationiert. Trump wollte keinen Konflikt dort in einen Konflikt eingreifen. Das hat er immer wieder betont. Wie wird darüber jetzt auch in den USA diskutiert? Weil der Iran droht ja dann eben auch dort auch US-amerikanische Soldaten und Soldatinnen anzugreifen, wenn die USA eintreten. Wie wird darüber in den USA gedacht?
Genau, also aktuell befinden sich 40.000 US-Soldaten im Nahen Osten, verteilt auf 19 Stützpunkten. Also wir haben schon eine sehr große Präsenz in dieser Region. Aber zu Hause, die Zahlen sprechen eine klare Sprache über diesen Konflikt insbesondere. Die Amerikaner sind kriegsmüde. Auch die für Trump letztes Jahr gestimmt haben. Nur 19% der Trump-Wähler fordern ein militärisches Eingreifen der USA in diesem Konflikt. 63% setzen stattdessen auf Verhandlungen mit dem Iran. Also den Erfahrungen in Afghanistan, im Irak und Syrien in den letzten Jahrzehnten, es gibt eine spürbare Zurückhaltung, sich in weitere komplexe Konflikte hineinzulassen.
Jetzt wird ja aber doch sehr viel darüber spekuliert und viele rechnen doch damit, dass die USA dort eingreifen werden.
Wie denken Sie, könnte so ein Eingreifen der USA in diesen Krieg aussehen?
Das ist die entscheidende Frage, wie so eine militärische Aktion aussehen würde. Die Republikaner sind sich einig, dass der Iran keine Nuklearwaffe bekommen darf. Aber wie man das verhindert, darüber herrscht große Uneinigkeit. Und es gibt traditionellen Republikanern, wie zum Beispiel Lindsey Graham, sie fordern im Moment militärisches Eingreifen, wenn die Diplomatie scheitert. Und sie sehen eine Chance, eine limitierte, eine eingeschränkte Aktion zu nutzen. Nicht ein großes Eingreifen, sondern eine limitierte Aktion, um Israel dabei zu helfen in diesem Krieg. Es gibt verschiedene Statements, und das hat Trump auch selbst gesagt, dass das, was Israel in den letzten Tagen alles geschafft hat, es würde nur eine limitierte Aktion der USA benötigen, um kritische Infrastruktur zum Beispiel in dem Iran zu zerstören. Das Problem ist, wenn es zu einer größeren Eskalation in der Region kommt, wird das innenpolitisch, das wird sehr große Konsequenzen für Trump und die USA weiter haben.
Auf der anderen Seite, welche anderen Optionen hätten die USA denn noch, außer militärisch einzugreifen? Morgen soll es ja ein Außenministertreffen Deutschland, Frankreichs und Großbritannien mit dem iranischen Außenminister geben. Ist die US-Diplomatie hier schon am Ende?
Aktuell ist Diplomatie mit dem Iran aus US-Sicht offiziell noch eine Option. Sondergesandter Steve Witkoff leitet gerade die diplomatischen Kanäle. Es gibt einen Rahmen für Verhandlungen, vorausgesetzt der Iran signalisiert echte Kompromissbereitschaft. Aber doch intern stellt sich eine andere Frage. Ist das der Moment, um den Druck zu maximieren? Der Iran ist militärisch geschwächt, ist international isoliert und durch diese Eskalation mit Israel stark belastet. Einige in der Regierung innerhalb der Republikanischen Partei, sie sehen darin eine seltene Chance, vielleicht sogar die beste Gelegenheit seit Jahren, den Iran entweder zu einem besseren Deal zu zwingen oder seine nuklearen Ambitionen komplett durch eine militärische Aktion zu stoppen.
Und soweit Einschätzungen des USA-Experten Brandon Bourne von der Bertelsmann Stiftung. Er wies das Verhalten von Donald Trump in diesem Konflikt einzuschätzen. Hören Sie dazu unseren Washington-Korrespondenten Wolfgang Landmesser.
NDR Info. Die Meinung.
Die amerikanische Diplomatie ist unter Donald Trump auf einem neuen Tiefpunkt angekommen. Er hat sich in eine ausweglose Lage manövrieren lassen, mit der möglichen Folge eines neuen Krieges im Nahen Osten. In der vergangenen Woche ließ der amerikanische Präsident die massiven Angriffe Israels auf den Iran einfach geschehen und versuchte sie dann umzumünzen als Druckmittel gegen den Iran. Aber eigentlich wollte Trump ja keinen militärischen Konflikt, sondern ein Abkommen mit dem Iran über dessen Atomprogramm. Die israelischen Attacken haben den gewünschten Deal unerreichbar gemacht. Gesichtswahrend kommen die USA aus der Nummer nur wieder raus, wenn sie tatsächlich militärisch agieren. Denkbar ist eine gezielte Aktion, um die unterirdischen Atomanlagen im Iran auszuschalten. Aber um das zu schaffen, reicht nicht der Einsatz der bunkerbrechenden Megabombe. Spezialkräfte müssten dazu auch auf iranischem Boden operieren. In jedem Fall wird der Iran mit allen noch verbliebenen Kräften zurückschlagen und die im Nahen Osten stationierten Amerikaner ins Visier nehmen. Die Sache erledigen, wie es die republikanischen Falken fordern, lässt sich nicht mit einigen Luftangriffen, wie Trump sich das vielleicht wünscht. Der Präsident könnte also in einen dieser endlosen Kriege schlittern, für die er seine demokratischen Vorgänger im Wahlkampf beschimpft hat. Trump ist jetzt fast ein halbes Jahr wieder im Amt und steht außenpolitisch komplett mit leeren Händen da. Sein großspuriges Versprechen eines Blitzfriedens in der Ukraine könnte nicht uneingelöster sein. Sein Beitrag zur humanitären Katastrophe in Gaza, der zynische Vorschlag, auf den Ruinen doch eine neue Riviera am Mittelmeer zu bauen. Was er allerdings geschafft hat, ist der Abschied aus der internationalen Diplomatie. Der G7-Gipfel in Kanada hätte die Chance geboten, eine gemeinsame Initiative für den Nahen Osten zu starten. Trump düpierte lieber den französischen Präsidenten und bunkerte sich im Situation Room in Washington ein. Offenbar ohne Plan für die Zeit nach einem Eingreifen im Iran.
Soweit die Meinung von USA-Korrespondent Wolfgang Landmesser aus Washington und unser Blick auf den Krieg zwischen Israel und Iran. Und von den USA, da geht es jetzt in die EU zur Kohäsionspolitik. Dieser Bereich reicht schon weit in die Anfänge der Europäischen Union zurück. Damit sollen Unterschiede zwischen den Regionen verringert werden. Für diese Kohäsionspolitik, die Förderung der Regionen, steht viel Geld zur Verfügung. Allerdings hat der Europäische Rechnungshof Kritik am Umgang mit diesen Geldern, wie Christoph Ulrich berichtet und auch gleich auf ein Beispiel schaut.
Springen wir mal kurz nach Dortmund in das Jahr 2020.
Noch sieht es hier trist aus, aber das soll sich bald ändern.
Inzwischen hat sich das Hafenviertel schon gewandelt. Ohne Geld aus Brüssel wäre das nicht möglich gewesen. Die Hälfte der 6 Millionen Euro stammen aus den Mitteln der sogenannten Kohäsionspolitik. Ein Drittel des EU-Haushaltes ist dafür vorgesehen. Heißt, von 2021 bis 2027 stehen über 390 Milliarden Euro zur Verfügung. Mit dem Geld will man innerhalb der EU sicherstellen, dass die Unterschiede im sozialen und wirtschaftlichen zwischen den Regionen nicht so groß werden. Allerdings wurden die Mittel in den vergangenen Jahren auch für akute Krisen eingesetzt, sagt Matthias Beermann, der Sprecher des EU-Rechnungshofes.
Zum Beispiel die Corona-Krise oder die Fluchtbewegung aus der Ukraine. Wir sind sehr für Flexibilität, aber wir sehen auch die Gefahr, dass die eigentliche Bestimmung dieser Mittel immer mehr verwässert wird.
Streng genommen sind die beiden Fälle nämlich nicht Teil der Grundidee gewesen, auch wenn man vor Jahrzehnten nicht absehen konnte, dass eine Pandemie und ein Krieg Europa derart fordern würden. Daher mahnt der Rechnungshof in seiner aktuellen Analyse der Mittel auch davor, so weiterzumachen und nennt zum Beispiel die künftige Verteidigungspolitik. Alejandro Blanco Fernandez, der die Analyse geschrieben hat, sagt, die könne man natürlich über Strukturfonds finanzieren. In bestimmten Regionen? Ja, auf jeden Fall. Er sagt, wir beurteilen nicht, wie sie das umsetzen würden. Aber Verteidigung in bestimmten Regionen würde sicherlich zur regionalen Entwicklung beitragen. Aber vielleicht auch nicht in allen. Was das meint? Erst kommt das Bedürfnis der Regionen, die es nötig haben und nicht das übergeordnete Ziel aller EU-Staaten. Dann könnten nämlich Länder Gelder abrufen, die sie eigentlich nicht bräuchten, zulasten derer, die es nötig hätten. Dies sei aber zum Beispiel bei Corona und den ukrainischen Flüchtlingen geschehen. Ein weiteres Problem? Viele bürokratische Hürden. Der Rechnungshof schlägt da ein anderes Verfahren vor.
Das Geld aus Brüssel fließt aufgrund vorab genehmigter Pläne und nicht erst, wenn die Kosten abgerechnet werden.
Um das umzusetzen, sagt Matthias Beermann, müssten aber Grundbedingungen erfüllt werden.
Aber nur, wenn sichergestellt wird, dass das Geld transparent verwaltet wird, dass klar ist, dass Rechenschaft über seine Verwendung abgelegt wird und dass, falls nötig, missbräuchlich verwendetes Geld auch wirklich zurückgefordert werden kann.
Gerade der letzte Punkt war immer wieder ein kritisches Thema. Der Betrug und die Sorge mit den Mitteln ist so alt wie die Europäische Union.
Und jetzt noch zu einem Fall aus Mecklenburg-Vorpommern, der für viel Aufsehen gesorgt hatte. Und der Prozess dazu, der muss jetzt neu aufgerollt werden. Es geht um den Prozess gegen einen Cabrio-Fahrer. Der Mann hatte auf Rügen einen Jungen angefahren. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat gegen das Urteil dazu Berufung eingelegt. Anna-Lu Beckmann aus unserer Norddeutschland-Redaktion zu den Hintergründen und über das Urteil, das in der vergangenen Woche erst gefällt worden war.
Das Amtsgericht in Bergen auf Rügen hatte den 47-jährigen Cabrio-Fahrer nach einem Unfall zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro und einem Entzug des Führerscheins für 1,5 Jahre verurteilt. Diese Strafe hält die Staatsanwaltschaft für zu gering. Im Schlussplädoyer hatte sie eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung gefordert. Nun muss der Prozess vor dem Landgericht komplett neu verhandelt werden. Im Ergebnis könnten die Richter das bisherige Strafmaß bestätigen, aber auch eine höhere oder niedrigere Strafe verhängen. Ein Termin für den neuen Prozess steht noch nicht fest, ebenso ob nochmal alle bisherigen Zeugen aussagen müssen. Der Fall hatte im vergangenen Jahr bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Laut Anklage war ein 13-jähriger Schüler mit einer Gruppe von Klassenkameraden an einem Abend im August in Prora auf Rügen unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Zeugenaussagen zufolge hatte der Junge zuvor auf der Straße getanzt oder gehockt und dem Fahrer eine provozierende Geste gezeigt. Der Mann soll daraufhin gewendet, das Kind mit einer gezielten Lenkbewegung erfasst und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Der Junge erlitt unter anderem ein Schädel-Hirntrauma und musste später mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 47-Jährige wies den Vorwurf der vorsätzlichen Tat zurück. Auch ein technisches Gutachten konnte letztlich keine klare Aussage über eine gezielte Absicht treffen. Zwar sei der Junge mit mindestens 25 km pro
Stunde getroffen worden, doch die Beweislage reiche nicht aus, um eine vorsätzliche Kollision zweifelsfrei nachzuweisen.
Und das waren die Themen des Tages.